Der Durchblick wird unterstützt von der Gebert Rüff Stiftung.
Das ist ein Mensch, der ganz offensichtlich auch eine Verwirrung hat, aber er hat eine Verwirrung, die dschihadistisch motiviert ist, und dann soll man sie auch so benennen.
Ein Messerangriff gestern am Bahnhof zu Winterthur erschüttert die Schweiz. Drei Männer werden verletzt und der Täter wird kurz darauf aber vor der Polizei verhaftet. Erst am Vorabend ist er aus einer psychiatrischen Klinik entlassen worden.
Durchblick. Die Wissenschaft hinter den Schlagzeilen.
Jetzt zeigt sich, der 31-jährige türkisch-schweizerische Doppelbürger ist der Behörde schon länger bekannt gewesen. Schon im 2015 ist sein Name im Zusammenhang mit mutmaßlicher IS-Propaganda rund um eine Winterthurer Moschee auftaucht. Im 2024 reist er dann in die Türkei. Erst im Mai von dem Jahr kommt er in die Schweiz zurück. Ein paar Tage vor der Tat meldet er sich selber bei der Polizei und macht wirre Aussagen. Er wird in eine psychiatrische Klinik eingewiesen und am Abend vor der Tat wieder entlassen. Am nächsten Morgen kommt es dann zur Gewalttat am Bahnhof Winterthur. Und die Schweiz fragt sich, wie es trotz dieser Vorgeschichte zu diesem Terrorakt kommen konnte. Mein Name ist Fabio Schmid und diese und noch weitere Fragen kläre ich jetzt mit Frank Urbaniok. Er ist forensischer Psychiater und Buchautor. Herr Urbaniok, herzlich willkommen im Durchblick.
Vielen Dank für die Einladung, Herr Schmid.
Welche Fehler sind gestern bei dieser Gewalttat passiert?
Keine Ahnung. Und das ist eine Antwort, die ich im Stadium einer solchen Tat oft gebe, dass ich wirklich dazu ermutige, dass man oder wirklich fordere, man muss erst alle Fakten auf dem Tisch haben. Und ich weiß, das ist ja für viele schwierig und schwer auszuhalten, weil man ja sofort Meinungen hat und sagt, das muss so und so sein. Und Sie kennen mich, ich habe kein Problem, mich sehr deutlich zu äußern, wenn ich eine entsprechende Grundlage für die Beurteilung habe. Und hier muss man sagen, in solchen Fällen, wo ja sofort dann der Verdacht da ist, ja, man weiß genau, was da jetzt passiert ist und man hat sofort Meinungen, da rate ich sehr dazu, mit kühlem Kopf wirklich abzuwarten, bis man das alles genau auseinandernehmen kann. Das mache ich ja umgekehrt auch. Es gibt diese Fälle, wo es zum Beispiel fremdenfeindliche Taten gibt, wo man dann sagt, und man weiß, es gibt eine psychiatrische Erkrankung dazu, und wo dann auf der anderen Seite auch sofort gesagt wird, ja, das ist jetzt ein Rechtsextremist, und da muss man immer abwarten und dann trennen, was ist hier die Leitmotivation. Also um es nochmal auf den Punkt zu bringen, wir wissen, es gibt eine psychiatrische Erkrankung, psychiatrische Vorgeschichte. Ich weiß im Moment nicht, welcher Art diese psychiatrische Erkrankung ist. Ich weiß nicht, welchen Einfluss die auf diese Tat genommen hat, aber es ist durchaus möglich, dass hier das Psychiatrische ganz im Vordergrund steht und dann ein solcher Täter sozusagen das Narrativ und das islamistische Narrativ dann nur so als Beiwerk aufnimmt, aber eigentlich ist das psychiatrisch. Es kann auch ganz anders sein. Und um das Spektrum hier deutlich zu machen, versuche ich verständlich zu machen, es ist wirklich angezeigt, dass wenn man noch nicht alle Informationen genau geordnet hat, wenn man das noch nicht genau erklärt hat, dann verbietet es sich, dass man dann schon zu abschließenden Bewertungen kommt. Und Ihre Eingangsfrage hat man falsch gemacht? Im jetzigen Zeitpunkt kann ich habe diese Information nicht, kann ich nicht mal sagen, ob überhaupt irgendetwas falsch gemacht worden ist. Das weiß, würde ich sagen, im Moment niemand. Und das muss man aber alles, und das ist ja völlig richtig, das jetzt mit kühlem Kopf und seriös untersuchen, dass man dann wirklich weiß, was ist es, welche Rolle haben islamistische Vorstellungen gespielt, welche Rolle hat möglicherweise eine psychiatrische Erkrankung gespielt. Und da kann ich nur sagen, gerade in so aufgeheizten Stimmungen, es ist wirklich so schwer, das manchmal auszuhalten ist, in diesen Fällen angezeigt, dass man die Geduld aufbringt, dass man seriös mit kühlem Kopf alle Fakten auf den Tisch bringt, dass man das ruhig analysiert und dann erst weiß man, was ist es, ist etwas falsch gelaufen oder ist gar nichts falsch gelaufen. Und die Seriosität, die fordere ich wie oft in solchen Situationen, bei solchen Fällen am Anfang ein.
Sie haben ja sehr viel Erfahrung mit so Fällen. Jetzt, wie genau läuft denn Kommunikation zwischen der Psychiatrie und der Polizei in so Fällen ab?
Das, was ich hier vermute oder das, was berichtet worden ist, ist ja, dass es sich um eine Einweisung handelte wegen eben einer, es war die Rede von verwirrten Gedanken, von einer Verwirrung und das lässt das schließen auf möglicherweise eben psychopathologische, psychische Symptome. Und ich weiß, da gibt es den einen oder anderen, der sagt dann gleich, ach, das klingt jetzt wie eine Entschuldigung und so. Das ist nicht das, was ich meine. Ich sage, man muss es seriös abklären. Gibt es eine psychiatrische Erkrankung? Und es gibt psychiatrische Erkrankungen zum Beispiel, die mit sogenannten wahnhaften Symptomen einhergehen. Und wahnhafte Symptome führen dann dazu, dass man die Umwelt total verzerrt wahrnimmt, dass man von Dingen ausgeht, die gar nicht existieren. Und diese Menschen neigen dann zu sehr bizarren und sehr ungewöhnlichen Straftaten. Das ist eine mögliche Erklärung. Ob das zutrifft in dem Fall, wie gesagt, weiß ich nicht. Und eine andere ist natürlich, das wissen wir, das ist ja gestern dann so in den Raum gestellt worden, dass man gesagt hat, ist es eine ideologisch motivierte, also sogar eine Terrortat, das ist eine andere Hypothese, aber ich würde jetzt mal hier sagen, weil man weiß, da hat es eine Einweisung in die Psychiatrie gegeben, wahrscheinlich auf fürsorgerische Unterbringung erst und solche Fälle mit Menschen, die mit psychiatrischen Erkrankungen akut durch die Polizei in die Psychiatrie gebracht werden, da gibt es sehr viele davon und es kann sein, dass es einer dieser vielen Fälle ist, wo die psychiatrische Erkrankung ganz im Vordergrund steht. Aber nochmal, ich muss es sagen, da muss man genau die Informationen jetzt zusammensammeln, analysieren, damit man wirklich weiß, was ist es gewesen und das richtig einordnen kann. Das ist zum jetzigen Zeitpunkt seriöserweise nicht möglich.
Aber offenbar hat ja der Klinik die juristische Vorgeschichte vom Täter gefehlt. Wie hätte es in so einem Fall zu so einer fehlerhaften Kommunikation kommen können?
Ja, Sie sagen schon, Sie werten das jetzt schon, sagen fehlerhafte Kommunikation. Also ich glaube, es gibt zwei Dinge. Man muss einmal sehen, wie ist die normale Praxis und die normale Praxis und dann kann man das kritisieren und kann sagen, ist das richtig so oder sollte das anders sein? Aber wenn es jetzt so ist, dass es eine Einweisung ist aufgrund psychiatrischer Probleme, vielleicht wahnhafter Symptome, also wo man die Wirklichkeit ganz verzerrt wahrnimmt, dann ist es so, wie Sie sagen, dann hat der Arzt in der Regel nicht die strafrechtliche Vorgeschichte, weil es ja nicht eine strafrechtliche Einweisung ist, weil es ja nicht um eine Straftat geht, sondern weil es dann um diese psychische Symptomatik geht. Da können Sie mit Recht, können Sie fragen, ist es sinnvoll, muss man da vielleicht nachbessern, muss man sehen, dass da mehr Informationen vorliegen in so Fällen, das ist eine Frage. Ja. Aber jetzt der normale Fall, wenn eine Person mit einer akuten psychiatrischen Erkrankung auch durch die Polizei gebracht wird in die Klinik, dann werden diese Psychiater diese psychiatrische Erkrankung einschätzen, die Behandelbarkeit, die Symptome, haben aber dann notwendigerweise, oder so ist es im Moment, nur einen begrenzten Ausschnitt an Informationen. Das kann eine Schwachstelle sein, das sagen Sie mit Recht, aber da müsste man sich die ganze Praxis anschauen.
Mhm. Beim Täter ist jetzt aber offensichtlich zu einer Fehlschätzung gekommen, wenn man es jetzt im Nachhinein anschaut. Wie viele Patienten werden in der Schweiz pro Woche aus so psychischen Kliniken entlassen?
Oh, das kann ich Ihnen gar nicht sagen. Das sind viele. Also, dass Menschen mit akuten psychiatrischen Symptomen in eine Klinik kommen, das ist jetzt kein Ausnahmefall. Das ist das tägliche Geschäft der psychiatrischen Kliniken. Und da muss man vielleicht auch sagen, und ich weiß, es ist in diesen Situationen, wenn der Schock natürlich groß ist, verständlicherweise, ist es immer schwierig, dann mit kühlem Kopf da drauf zu schauen. Aber da müssen Sie auch sehen, wenn Sie die Gesamtheit der psychiatrischen Patienten anschauen, die in Kliniken vielleicht zwangsweise sogar eingewiesen werden, durch die Polizei gebracht werden, da ist es auf der anderen Seite ja auch wichtig, dass man das nicht, wie man das früher zum Teil gemacht hat, gesagt hat, ja, man sperrt die jetzt alle erstmal weg und die sind weg vom Fenster, sondern dass man dann wirklich im Einzelfall schaut, ist dann eine Freiheitsentziehung überhaupt rechtlich richtig, weil primär sind das ja Patienten, die behandelt werden müssen. Und wie gesagt, das ist ja über diese Schiene erstmal eine psychiatrische Akutsituation, wo das Medizinische, die Behandlung ganz im Vordergrund steht. Und diese Situation, weil Sie das gefragt haben, sind die selten oder sind die, das ist das tägliche Geschäft aller psychiatrischen Kliniken, dass solche Situationen entstehen und dass man dann auch schnell entscheiden muss und dann immer das gegeneinander abwägen muss. Also gibt es Anzeichen für eine Gefährlichkeit? Kann man die Person überhaupt zurückhalten? Muss man ihre Entscheidungsfähigkeit respektieren und darf sie gar nicht festhalten, muss sie entlassen? Das sind Fragen, die in diesen Fällen immer eine Rolle spielen.
Wie viele Personen sind denn an so einem Gutachten oder so einem Entscheid beteiligt?
Das ist unterschiedlich, das hängt von den Kliniken ab. In der Regel ist es so, dass ein bei einer solchen psychiatrischen Einweisung, also bei einer Krisensituation, ist es in der Regel, dass es einen verantwortlichen Arzt gibt, der dann das entscheidet und dann eine psychiatrische Einschätzung macht. Das ist meistens ein Oberarzt oder ein erfahrener Arzt. Das ist aber von Klinik zu Klinik etwas unterschiedlich.
Jetzt mal abgesehen vom Hintergrund oder was ihn zu dieser Tat bewegt hat, wie schmal ist der Grad zwischen einer psychischen Krankheit und zu einer reellen Tat?
Ja, da muss ich auch wieder etwas ausholen, weil das ist ja auch so ein häufiges Missverständnis, dass man denkt, Menschen, die schwere Straftaten begehen, die sind doch alle psychisch krank. Und das ist schon der erste Irrtum, den man korrigieren muss. Die meisten Menschen, die schwere Straftaten begehen, sind nicht psychiatrisch krank im psychiatrischen Sinne. So, also, dass sie eine Schizophrenie haben oder dass sie ein wahnhaftes Syndrom haben oder irgendeine andere psychiatrische Erkrankung. Das heißt, die meisten Straftäter haben keine psychiatrische Erkrankung. Und dann gibt es viele Straftäter, die haben vielleicht ein psychisches Problem, aber das psychische Problem hat gar nichts mit der Straftat zu tun. Also wir reden hier dann bei psychiatrischen Erkrankungen, die zu Straftaten führen, eigentlich über die Ausnahmen. Das ist der viel kleinere Bereich. Und wir haben ja so generell als Menschen die Tendenz zu sagen, das erklärt einem sehr bizarre und sehr schlimme Straftaten, erklärt das scheinbar, indem man dann sagt, ja, das sind halt kranke Menschen. Die meisten Menschen, die schwere Straftaten begehen, sind keine kranken Menschen. Sie können sich das leicht vergegenwärtigen, wenn sie das Beispiel zu nehmen von extremistischen Tätern, sei das jetzt linksextremistische Täter, rechtsextremistische Täter, religiöse Extremisten, dann sind das zum Teil gefährliche Menschen, weil die eine Ideologie haben und aus dieser Ideologie dann ableiten, ich kann den politischen Gegner, ich kann die Ungläubigen, ich kann die töten. Das ist hochgefährlich, das ist aber keine psychiatrische Erkrankung. Das heißt, die meisten Straftäter sind, wie gesagt, nicht psychiatrisch krank. Und dann gibt es psychiatrische Erkrankungen, bestimmte Symptome. Ich habe es gesagt, wenn Menschen sehr starke wahnhafte Symptome haben, wahnhaft bedeutet, ich nehme die Welt ganz verzerrt wahr. Ich höre vielleicht Stimmen, ich habe vielleicht das Gefühl, ich werde an Leib und Leben bedroht, es gibt Geheimdienst, ich werde abgehört. Das sind so Themen, die in diesen psychiatrischen Erkrankungen eine Rolle spielen. Und da können Sie sich gut vorstellen, wenn eine Person sich dann verfolgt und bedroht fühlt, fälschlicherweise, weil das ein Symptom dieser psychiatrischen Erkrankung ist, dann steigt das Risiko für Gewalttaten. Das aber, wie gesagt, das sind die viel selteneren Fälle, als die Menschen, die dann Straftaten begehen, ganz unabhängig von einer psychiatrischen Erkrankung.
Der Täter hat IS-Hintergrund. Jetzt mal so generell gefragt, wie radikalisiert sich eine Person in der Schweiz?
Ja, das ist eine Möglichkeit der Radikalisierung. Ich sage deswegen eine Möglichkeit, weil Sie haben jetzt Radikalisierung auf eine religiöse Radikalisierung angesprochen. Es gibt natürlich andere Radikalisierungen auch im politischen Raum. Ich habe es schon gesagt, man kann sich auch linksextrem radikalisieren, man kann sich rechtsextrem radikalisieren, man kann sich mit Verschwörungstheorien radikalisieren. Denken Sie an die Staatsverweigerer, denken Sie an extreme, radikale Verschwörungstheoretiker und dann gibt es die religiösen Extremisten. Der Mechanismus ist immer der gleiche. Das sind immer extreme Überzeugungen und wenn man zwei Sachen zu extremistischen, extremen Überzeugungen verstehen will, dann kann man zwei Punkte hervorheben. Das eine ist, dass diese Personen sich dann völlig abschotten in einer Ideologie gegen jede Fakten, gegen jede andere Meinung. Das heißt, es gibt ein Sendungsbewusstsein, es wird radikal extrem überdehnt. Die haben eine Erklärung, die nicht mehr zu relativieren ist. Das heißt, die sind völlig überzeugt von ihrer politischen Überzeugung, von der religiösen Überzeugung. Es gibt ein Sendungsbewusstsein da drin und das ist das, wo es dann den Boden verlässt von Realität oder dass man das noch relativieren kann. Und da in dieser radikalen Sphäre kommt dann der Punkt, bei eigentlich allen Extremisten, dass sie aufgrund dieser extremen Überzeugung dann sagen, der Zweck heiligt die Mittel. Weil das Ziel so überwertig ist, weil sie sich so im Recht fühlen, weil sie sagen, meine linksextreme Überzeugung, ich muss gegen den Staat kämpfen, die rechtsextreme Überzeugung, ich muss Gewalt anwenden, der religiöse Fundamentalist, der sagt, mein Glaube ist der einzig richtige und deswegen habe ich das Recht, Ungläubige zu töten. Und Sie sehen, der Kipppunkt ist immer, dass diese Ideologie so überdreht wird, so übersteigert wird, dass dann der Gedanke kommt, das ist so wichtig, das ist so absolut, deswegen habe ich das Recht, alle Maßnahmen zu ergreifen, um dieser Ideologie, dieser Überzeugung Geltung zu verschaffen. Und deswegen sind Extremisten dann bereit, ganz fürchterliche Dinge zu machen, weil sie das vom Gefühl her legitim finden, weil sie sich sagen, der Zweck heiligt die Mittel. Und die Radikalisierung selber, die kann privat beginnen, dass sich Menschen auf YouTube radikalisieren. Das geht über Gruppen, dass auch Personen angeworben werden im politischen, im religiösen Kontext. Da gibt es also viele Mechanismen und da kann man ja immer nur sagen, man muss auch diese Rekrutierungen und diese Einwirkung auf Menschen, die muss man schon stoppen und verhindern, weil das gefährlich ist, weil manche Menschen dann wirklich in einer Parallelwelt abkippen und in einem System dann gefangen sind, in dem sie den Kontakt zur Gesellschaft und zum Rest der Bevölkerung völlig verlieren.
Also gefordert wird der Prozess von Radikalisierung eigentlich von außen, aber wie viel wird er denn nachher von der Person selber gesteuert?
Ja, es kommt irgendwann der Punkt, wo eine Person dann diese radikale Überzeugung so zu einem eigenen Weltbild macht. Ich spreche da immer von dem Begriff, es wird ein Teil der eigenen Identität. Das ist der Kipppunkt. Das ist dann nicht mehr eine Meinung, eine Überzeugung, sondern es ist dann ganz eng verknüpft mit der eigenen Identität. Die fühlen sich ganz und gar als Kämpfer für die Gerechtigkeit, als Kämpfer für den wahren Glauben. Und das geht über eine Meinung, eine Überzeugung, eine politische Überzeugung hinaus, sondern es wird dann wie eine Mission, die emotional Teil der eigenen Identität ist. Sie verstehen sich dann so. Das ist nicht mehr etwas, was sie diskutieren können, wo sie sagen können, ja, überleg mal das, das kann doch auch anders sein, hast du das schon überlegt, weil das dann Argumenten gar nicht mehr zugänglich ist. Es gibt dann, wie gesagt, dieses Sendungsbewusstsein und die Menschen erleben sich als Person ganz und gar, verschreiben sich mit Haut und Haaren dieser überdrehten Ideologie und das ist der Ausgangspunkt dann für die Radikalisierung. Entsprechend gibt es ja manchmal Kontakte zu Gleichgesinnten. Das Internet spielt eine ganz negative Rolle, weil sie natürlich jedes noch so absurde Material dann im Internet finden und sie können sich da auftriggern und informieren und immer weiter in diese Parallelwelt abtauchen. Diese Mechanismen führen dann dazu, dass an irgendeinem Punkt das eine, wie gesagt, nicht nur eine Meinung wirkt von der Person, sondern es wird ein Teil ihrer eigenen Identität. Und ab dann wird das proaktiv dann selber natürlich gesucht und weiterverbreitet und wird dann entsprechend auch gesteigert.
Also anfällig auf Radikalisierung sind vor allem Menschen, die leicht beeinflussbar sind, nehme ich mal an.
Ja, da haben Sie recht. Jetzt muss man insgesamt sagen, es gibt noch viele Menschen, die durch radikale Propaganda sehr angezogen sind und leicht beeinflussbar sind. Also man schätzt immer so in Europa, dass 30% der Menschen sehr anfällig sind, wenn sie nur mit Propaganda richtig bearbeitet werden, dass sie dann wirklich in so ein radikalisiertes Bild kippen können. Man kennt das auch von Verschwörungstheorien, weil ich das Stichwort jetzt schon zweimal gesagt habe. Man muss ja unterscheiden, ist es eine Verschwörungstheorie, die von der Realität weit entfernt ist, die nicht mehr korrigierbar ist, zum Beispiel indem ich glaube, die Erde ist eine Scheibe und es ist eine einzige Lüge und ich versteige mich jetzt da drin, oder ist es eine Meinung, die kritisch ist, die weit außenstehend ist und die man dann diffamiert als eine Verschwörungstheorie. Es gibt beides. Aber die Verschwörungstheorie, die ist dann absurd, die ist dann nicht mehr durch Fakten korrigierbar und das, wie gesagt, da geht man davon aus, dass doch von der Bevölkerung so 30% der Menschen grundsätzlich anfällig dafür sind, wenn sie nur entsprechend bearbeitet werden, wenn sie dann wie in so abgeschlossenen Diskussionsräumen und Blasen sich bewegen, nur noch mit den Gleichgesinnten reden. Das ist nicht so eine geringe Zahl. Und man kann dazu auch sagen, das betrifft ja nicht nur religiösen Extremismus, sondern das betrifft ja auch politischen Extremismus. Und wir wissen, dass zum Beispiel Geheimdienste oder auch die russische Propaganda zielt natürlich natürlich genau auf diese Menschen mit Material. Da gibt es diese Bot-Fabriken in Russland, die dauernd auf YouTube irgendwelche Dinge produzieren, weil man weiß, man kann Gesellschaften damit destabilisieren. Weil, wie gesagt, 30% ist nicht so eine ganz geringe Zahl.
Gibt es denn ein bewährtes Mittel gegen solche Lone-Wolf-Täter? Ist eine Überwachung von solchen Personen überhaupt möglich?
Also Überwachung ist ja immer insofern wichtig, weil man muss sich vergegenwärtigen, bevor eine Person in eine geplante Tat ausführt, muss sie irgendwann im Verhalten aktiv werden. Und das ist ja die große Chance, schwere Straftaten zu verhindern. Und das ist auch der Punkt, wie ganz große Terrorakte verhindert werden. Es ist nicht, also wenn Sie sich das nochmal vergegenwärtigen, es ist sehr aufwendig und fehleranfällig, wenn Sie sagen, ich muss jetzt einen Ort, einen Tatort schützen. Also wenn Sie das wirklich komplett schützen wollen, sagen, das ist ein gefährlicher Ort, den müssen wir komplett schützen, dann sind Sie in diesen G7 und G20 Szenarien, da müssen Sie eine Bannmeile machen, da müssen Sie die Gullis zuschrauben und verschweißen, dann haben Sie Scharfschützen auf den Dächern, weil wenn Sie gegen jede Eventualität das verhindern wollen, dann wird es extrem aufwendig, das können Sie nur ganz selten machen. Der viel bessere Weg ist, irgendwann muss der Täter, der eine schwere Gewalttat vorhat, irgendwann muss der im Verhalten seine Absicht zeigen. Er kundschaftet einen Ort aus, er spricht mit anderen Menschen, er versucht sich Waffen zu beschaffen, er äußert sich im Internet. Und das ist die ganz große Chance der Prävention, dass man das eben mitbekommt, dass man da drauf schaut, dass man dann auch diese Zeichen ernst nimmt. Und deswegen ist die Früherkennung, die Risikobeurteilung ist der Schlüsselprozess für die Verhinderung von schweren Straftaten. Das ist auch so, wie die meisten schweren Terrordelikte verhindert werden. Sie hören ja manchmal in den Medien davon, dass die dann eben aufgefallen sind, dass man sie observiert hat, dass man sie abgehört hat und dann vorher zugreift, bevor der Plan umgesetzt werden kann. Das hat das größte Potenzial.
Was muss jetzt Politik unternehmen, um solche Taten zu verhindern? Ich meine, der ist ja auch schon früher der Behörde aufgefallen.
Ja, wie gesagt, was diese Einzeltat jetzt betrifft, ich finde sehr richtig, dass man das untersucht und das, was ich höre, wird das auch untersucht werden und die Klinik untersucht es und das wird politisch sicherlich auch analysiert werden. Das ist richtig und das ist notwendig, damit man genau weiß, gibt es jetzt etwas, was man aus diesem Einzelfall lernen kann. Generell, das wissen Sie, ist meine Position natürlich, dass wir generell die Orte, wo Radikalisierungen zum Beispiel stattfinden, dass wir da viel genauer ein Auge drauf haben sollen. Da hat ja zum Beispiel auch Ihr Kollege Kurt Pelder das immer wieder angemahnt, dass wir vor diesen Hotspots nicht die Augen verschließen, sondern wir müssen gerade dahin gucken, wo es unbequem ist, wo es schwierig ist. Sie wissen, meine andere Position ist, ich sage immer, wir müssen auch Migrationsprobleme, die mit überproportionaler Kriminalität zu tun haben. Auch das müssen wir anpacken, tun wir zu wenig, wird zum Teil ja tabuisiert und vertuscht. Also da gibt es ganz, ganz viele Sachen, die wir tun können, dass wir die Änderungen auch, die wir im öffentlichen Raum sehen, die vermehrte Gewalt, zum Beispiel Messerkriminalität, die ja zugenommen hat, das zu verhindern. Da gibt es viel, was wir tun können. Da wird schon viel getan, aber da geht natürlich noch viel mehr und gerade die Punkte, die ich jetzt angesprochen habe, da ist noch viel Luft nach oben.
Herr Urbaniuk, danke Ihnen vielmals für das spannende Gespräch und das Mitwirken beim Durchblick.
Sehr gern geschehen. Ich danke Ihnen, Herr Schmidt.
Wenn dir die Folge gefallen hat und du noch mehr von uns hören willst, dann abonniere uns doch auf Spotify, Apple oder überall dort, wo du deine Podcasts hörst. Dann verpasst du sicher keine neue Folge mehr. Und wenn du noch mehr von Frank Urbaniuk lesen willst, dann verlinke ich dir gerne ein Buch, das er geschrieben hat, in den Shownotes. Mein Name ist Fabian Schmidt. Danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal.
Durchblick. Die Wissenschaft hinter den Schlagzeilen.